Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu uns sprechen möchtest, weil wir dir wichtig sind, weil dir etwas an uns liegt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, um das zu sagen, was du zu sagen hast und dass das ankommt, Jesus, was du jedem Einzelnen hier sagen möchtest. Amen. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Gut seht ihr alle aus. Ich erinnere euch nochmal daran, wenn ihr möchtet, dürft ihr eure Maske abnehmen. Wir müssen sie nur noch beim Lobpreis tragen, aber fühlt euch da ganz frei. Ich gucke nur gerne in eure hübschen Gesichter, wisst ihr. Ja, Judith hat es schon angekündigt, das Buch Josua. Ein unglaublich spannendes Buch, das uns so viel mehr zu sagen hat, als nur ein paar alte, spannende Geschichten über Gott. Es ist ein Buch, das regelrecht wie ein Vorbild dient, uns zeigen möchte, uns daran erinnern möchte, was Gott eigentlich auch mit unserem Glaubensleben vorhat. Kanaan, ein Ort, an den Gott dich möchte. Ein Ort, an dem seine Gegenwart und seine Fürsorge gekennzeichnet ist. Und ein Ort, an dem wir in der Berufung leben, die er für uns hat. Das ist das Erbe. Das hat er uns wie Israel versprochen. Und das ist alleine seine Entscheidung. Es war sein Beschluss, dass wir das haben sollen. Und wir haben auch davon gehört, von dem Wunder. Wunder, die Gott tut. Und das größte Wunder, das Kreuz, auf das wir immer wieder schauen sollen und uns daran erinnern, dass Gott treu ist. Dass auch wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass er treu ist und uns ans Ziel bringen möchte. Und wir haben weiterhin davon gehört, von Ermutigung, von Vertrauen. Zwei wesentliche Schlüssel, um in Kanaan auch vorwärts zu kommen. Und heute abschließend geht es darum, jetzt gucken, wo mein Pointer ist, dass es an der Zeit ist, das Land auch zu besetzen und deine Berufung zu leben. Wisst ihr, wer für mich so eine Person ist, die in Kanaan lebt? Hoffentlich fühlen sich jetzt ein paar angesprochen. Aber Cora ist eine dieser Personen. Jetzt wird Cora ganz rot. Cora weiß, dass ich sie gern habe. Aber obwohl Cora erst 18 ist, ja genau, ist sie mir ein Riesenvorbild und motiviert mich, eine Person zu sein, die in Kanaan lebt. Cora macht hier unglaublich viel in der Gemeinde. Wisst ihr, freitags leitet sie Ranger. Danach macht sie hier Lobpreis. Und wenn sie sonntags hier keinen Lobpreis macht, dann ist sie oben im Bibelunterricht. Und das erstaunt mich immer wieder. Aber was mich an Cora fasziniert, ist nicht, dass sie hier viel tut, sondern mit wie viel Herz und Hingabe sie das tut. Und das, was sie tut, ihr Dienst, so viele Menschen davon profitieren. Das ist unglaublich. Cora ist einfach einmalig. Yes. Wisst ihr, das Einzige, was mich stört an ihr, ist, dass sie im Sommer uns verlassen möchte. Sie möchte nämlich nach Berlin auf eine Art Bibelschule in der Gemeinde. Wir müssen das auch mal einführen, damit Cora hier bleibt. Ja. Aber wisst ihr, was noch erstaunlicher ist? Dass all das, was ich über Cora gesagt habe, dass das auch für dich gilt. Dass all das, was ich über Cora gesagt habe, auch über dich gilt. Auf der Welt gibt es so viele Menschen, aber es gibt nur eine Version von dir. Ich war mal bei McFit, habe meine Karte vergessen und dann fragte sie ja, wie heißt denn du? Ich sage Daniel Nguyen und dann tippte sie das ein und dann sagte sie, wer von den 10 bist du denn? Alleine bei McFit in Deutschland 10 Daniel Nguyens. Und doch gibt es keinen mit meiner Geschichte. Keiner mit meiner Persönlichkeit. Keiner mit meiner Abstammung. Und keiner könnte mich ersetzen. Und all das gilt auch für dich. All das gilt für dein Leben. Du bist die erste und letzte Fassung deiner Version. Und aus diesem Grund gibt es etwas, was nur du tun kannst. Auf eine Art und Weise, wie es kein anderer tun kann. Und vielleicht wirst du festgestellt haben, ja, Daniel, ich bin Busfahrer, das kann auch jemand anderes. Oder ich arbeite im Büro, auch andere Leute können tippen, andere Leute können leiten, andere Leute können entziehen, aber keiner kann es so tun wie du. Ich möchte uns in einen meiner Lieblingsverse hineinnehmen. In der Jugend lesen wir den ständig vor, weil er so wichtig ist. Keine Verse drücken es so gut aus wie Psalm 139. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Hier spricht ein Mann, der wohl erkennt, dass Gott ihn gemacht hat. Der erkennt, dass er erstaunlich, wunderbar und kunstvoll gemacht ist. Und ich möchte uns noch einen weiteren Vers aus 1. Korinther teilen. Dort steht geschrieben, doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Etwas von Gott Gegebenes, das zum Vorschein kommen soll, damit viele Menschen davon profitieren. Das ist Kanaan, ein Ort deiner Berufung. Und Kanaan, Berufung bedeutet, dass Gott dich aus einem triftigen Grund und mit einem triftigen Ziel geschaffen hat. Und ich habe es schon zuvor gesagt in den Predigten, Kanaan galt für alle. Das war nicht eine kleine Elite, die vorwärts gegangen ist, sondern wir haben gelesen, kein einziger sollte zurückbleiben. Kanaan, deine Berufung, der Ort, an dem das, was Gott in dich hineingelegt hat und Gott das Ziel für dein Leben, wo das anfängt, ineinander zu greifen. Ein Ort, an dem du aufblühst und an dem dein Leben zu strahlen kommt. Wisst ihr, viele Christen wissen, dass Gott sie lieb hat, dass Gott sie liebt, für sie sorgt. Aber es gibt wenige Menschen, wenige Christen, die wissen, dass Gott auch eine Berufung für ihr Leben hat. Wisst ihr, die Zeit Israels in der Wüste, auch dort wurden sie versorgt, auch da war Gott mit ihnen. Aber erst in Kanaan haben sie ihre Berufung gelebt. Und das ist der Unterschied zwischen diesen beiden. Ein Christ, der in Kanaan lebt, der sagt, dafür bin ich gemacht. Lass uns noch einen weiteren Vers anschauen. In Epheser 2, Vers 10, dort steht geschrieben, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist seine Schöpfung, gemacht zu guten Werken, damit du in ihm wandelst. Das ist dein Erbe. Das hat Gott dir versprochen. Und er will es dir so sicher geben, wie auch Israel dieses Land Kanaan geben wollte. Und das Erstaunliche ist, dass deine Berufung einzigartig ist. Denn Einzigartigkeit hat einen riesen Stellenwert im Reich Gottes. Und deswegen ist es so zentral für uns, nicht nur auf Wunder zu schauen, nicht nur uns zu ermutigen, sondern auch selbst unser Land zu kennen und es in Besitz zu nehmen. Um da mal einen Einblick zu bekommen, wollen wir uns mal die Kapitel 13 bis 22 anschauen. Die Kapitel 13 bis 22, dort teilt Josua das Land ein. Du musst dir mal den spannendsten Roman vorstellen, okay? Und dieser Abschnitt ist genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Es sei denn, du interessierst dich für Geografie oder du bist ein Erbe. Du bist einer von diesen, der ein Land abbekommt. Die Israeliten, die waren hellwach, als Josua vorlas, wer was abbekam, weil sie wussten, hey, das hat was mit mir zu tun. Und jeder Stamm bekam ein Stück Land. Und dazu auch eine Aufgabe. Der Stamm Dan bekam ein Land an der Küste. Das Stamm Juda, ein großes und zentrales Land. Die Leviten dagegen, die bekamen gar kein Land, sondern ihr Erbe war der Dienst an Gott. Und weil ihr Erbe der Dienst an Gott war, sollten die ganzen Stämme immer für die Leviten sorgen. Aber ein Erbe ist nicht einfach nur etwas, was man bekommt, sondern ein Erbe ist auch immer etwas, das verbunden ist mit einer Aufgabe. Ich habe letzte Woche schon vom Paradies erzählt. Gott schafft Adam, Gott schafft Eva, macht ihnen ein wunderschönes Paradies, aber nicht, dass sie ihre Füße hochlegen und immer so Trauben in ihren Mund fallen lassen. Nein, er gab ihnen, Adam, die Aufgabe, das Feld zu bearbeiten. Er gab Adam die Verantwortung, den Tieren Namen zu geben. Und er gab ihnen beiden die Aufgabe, sich zu vermehren und zu herrschen. Und bei den ersten beiden Menschen merken wir schon, dass die Identität des Menschen ist, eine Aufgabe zu haben. Das hat Gott in uns hineingelegt, eine Aufgabe zu haben, die von Bedeutung hat. Und die Botschaft ist klar, die die Israeliten bekamen. Keiner bekommt alles, aber jeder bekommt etwas. Es war nicht so, dass sie sich das irgendwie aufteilen müssen. Nein, Gott hat jedem von ihnen etwas gegeben, aber keiner bekam alles. Und das war ganz individuell und ganz einzigartig. Und wer von euch bibelfester ist, der wird schnell diese Parallele zum Neuen Testament merken. Denn Josua war nicht der einzige Kommandant, der Gebiete verteilt hat, sondern auch Jesus verteilt Gaben. Ganz individuell und ganz einzigartig. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Bin ein bisschen erkältet. Wurde aber heute Morgen positiv getestet, ist alles gut. Okay, ich bin schon da, okay. Wir lesen in Epheser 4, Vers 7. Jeder und jede von uns hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Von ihm heißt es in der Heiligen Schrift, er ist in die Himmel aufgestiegen und hat gefangen genommen, was uns gefangen hielt. Er hat den Menschen Gaben ausgeteilt. Paulus benutzt hier das Bild eines siegreichen Königs. Wenn Eroberer gewonnen haben, etwas eingenommen haben, dann kamen sie auf so einer Parade zurückgezogen und sie haben ihren Sieg mit Geschenken an das Volk gefeiert. Und das tat auch Jesus. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, damit wir in Vergebung leben, sondern er ist auferstanden, ist in den Himmel gefahren und hat sich zu seinem rechtmäßigen Platz zur Rechten des Vaters gesetzt. Dort thront er, dort ist der König und dort regiert er. Und von dort aus beschenkt er uns. Und die Bibel sagt auch, eines Tages wird er wiederkommen und sein Reich wird vollkommen sein. Warum ist das so wichtig für uns? In der Kirchengeschichte und auch heute noch gibt es immer wieder Menschen, die von dem Kreuz gepredigt haben, dass Gott vergibt, dass Gott gestorben ist, aber sie haben die Auferstehung Jesu Christi geleugnet. Und was ist daran so schlimm? Es bringt nämlich toten Glauben. Denn wir sind nicht nur dazu berufen, in Vergebung zu leben, sondern wir sind berufen, in der Auferstehung Jesu Christi dieses neue Leben zu leben. Und das sagt auch Paulus in 1. Korinther 15. Wenn Jesus nicht siegreich auferstanden ist, dann ist der ganze Glaube für die Katz, mal in meinen Worten ausgedrückt. Aber weil Jesus lebt, weil er zu Rechten des Vaters sitzt, gibt es uns Halt in dieser chaotischen Welt, dass auch wenn alles drunter und drüber geht, Jesus Christus Herr ist und er das letzte Wort hat. Aber Jesus regiert nicht einfach so auf seinem Thron vor sich hin, sondern wir lesen, er hat Fähigkeiten und Gaben verteilt. Josua ging vor das Volk Israel und sagte, hey, Stamm Juda, ihr bekommt das zentrale Gebiet. Stamm Dan, ihr nehmt das Gebiet der Küste. Und Jesus sagt zu uns, hey du, dir gebe ich die Gabe der Leitung. Dir gebe ich die Gabe des Mitgefühls. Hey, dir gebe ich das Gebiet der Politik. Dir gebe ich das Gebiet der Menschenfürsorge. Und jetzt nimm dieses Gebiet in Anspruch. Ich erinnere mich zu gut, meine Mama sitzt auch hier. Hallo Mama. Als ich jung war, ich fühle mich immer noch jung, aber ich war auch mal jünger, hatte ich eine Leidenschaft für Basketball entwickelt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich war richtig gut, aber ich habe mich nicht getraut, da zum Training zu gehen. Und irgendwann hat meine Mutter mich ins Auto geschleppt, hat mich dort zum Training hingefahren und hat gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du alleine rein oder ich komme mit dir mit. So. Und dann bin ich reingegangen, habe mich aber nur auf die Tribüne gesetzt, habe erstmal zugeguckt. Aber meine Mutter wusste ganz genau, dass das ein Ort ist, wo ich hingehöre. Dass das ein Ort ist, der mir gut tut und wo ich aufblühen würde. Hey, Gott hat uns gemacht und das mit einem Ziel. Es war seine Entscheidung, dir diese Fähigkeiten zu geben. Es war seine Entscheidung, dir diese Persönlichkeit zu geben. Aber es ist unsere Aufgabe, dieses Land kennenzulernen und seinen Platz einzunehmen. Und ich möchte dich fragen, weißt du eigentlich, was Gott an dir besonders gemacht hat und was er damit vorhat? Es sieht wahrscheinlich ganz anders aus als bei mir oder bei deinem Nachbarn, aber es ist etwas Besonderes. Wir haben letzte Woche gehört, hey, Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Er hat etwas Besonderes, nicht nur für eine Elitegruppe, sondern für jeden, der ihm vertraut und ihm nachfolgt. Und die wichtigste Bedingung dafür ist, sei du selbst, denn niemand sonst ist so wie du. Ich muss hier nur in den Raum schauen. Der eine tippt sich fleißig Notizen in sein Handy, der andere denkt ganz kritisch über meine Worte nach und sinnt über den Text. Der andere denkt so, man ist ja fertig, damit ich wieder Lobpreis machen kann. Und der andere sagt so, hey Daniel, hast heute ein richtig schickes Outfit ausgewählt. Amen dazu. Unsere Fähigkeiten weisen darauf hin, wo unsere Berufung liegt. Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Begabungen? Was ist das, was du besonders gut kannst? Und Kanaan möchte uns daran erinnern, schenke deinen Stärken Beachtung. Und wenn du sie nicht kennst, dann halte Ausschau nach ihnen. Denn dein Leben, sagt Gott, ist zu wertvoll, dass du dieses Leben nicht lebst. Ich kann heute keine Predigt über Begabungen halten, aber wenn du das nicht wie Korah in deinem Leben erlebst, dass du etwas tust, worin du aufblühst, worin du merkst, dass das, was du tust, Menschen etwas bringt, dann frag dich, woran das liegt. Frag dich, was dich abhält, dich danach auszustrecken und das zu entdecken. Hey, und dann fang an, das vor Gott zu bringen. Ich glaube auch, dass ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit ist, dass wir viel zu viel vergleichen und bewerten. Wir haben heute so viel Vielfalt, so viele Möglichkeiten und wir können manchmal Sachen gar nicht einzeln bewundern und betrachten. Ich merke das immer bei mir bei Filmen. Ich habe erst letztens einen Film gesehen, der war wirklich gut. Und dann hat man mich gefragt, wie war der denn? Ich sage so, ja, der war nicht so gut wie der, aber der war schon gut. Und ich habe diesen Film sofort in einen Vergleich gesetzt zu einem anderen, zu dem er eigentlich auch gar nicht gewinnen konnte. Aber wir kennen das auch im Gottesdienst. Oh, wenn der Lobpreiser singt, der führt mich sofort in die Gegenwart Gottes. Aber bei dem da komme ich immer ein bisschen schwer rein. Oder der Prediger, oh, wenn der spricht, dann komme ich Gott immer näher. Und ja, der andere, ja, da zähle ich die Minuten. Wir highlighten auch Dinge, bestimmte Sachen. Und wir vergessen, dass alles im Reich Gottes seine Wichtigkeit hat. Die Bibel sagt selbst, es gibt nicht nur beim Leib Körper, es gibt nicht nur Auge oder Ohren. Hey, wie langweilig wäre Gemeinde, wenn Gemeinde nur Predigt und Lobpreis hätte. Alles hat seine Wichtigkeit. Hey, wir sollten aufhören, andere zu vergleichen, uns selbst zu vergleichen und zu bewerten. Und wir sollten anfangen, uns unseren Aufgaben zu widmen. Denn Experten gibt es so viele. Jeder von uns ist ein Fußballexperte. Vielleicht hast du gestern Fußball geguckt, Bremen hat verloren. Das war alles Schiebung. Aber jeder von uns wüsste, wie hätte Bremen gewinnen können. Der passt so und so und hätte der mal so gespielt, dann hätte das auf jeden Fall funktioniert. Aber ich weiß ganz genau, auch keiner von uns sieht man auf dem Feld. Keinen von uns sieht man auf dem Feld so spielen. Aber wir wissen ganz genau, wie es funktioniert. Und es ist so wichtig, weil unsere Gesellschaft so geprägt ist, dass wir das ganz bewusst ablehnen, diese Denkweise. Und dass wir lernen zu ehren und zu wertschätzen, das, was da ist. Gott hat uns so viel gegeben, auch in dieser Gemeinde. Und es ist so wichtig, wieder zu lernen, das zu ehren und zu wertschätzen, was da ist. Nicht jeder von uns hat dasselbe bekommen. Und das ist auch ganz wichtig, weil Gott Vielfalt liebt. Weil Gott Vielfalt ist. Und so ist auch Kanaan. Alles hat seine Wichtigkeit und auf seine ganz eigene Art. Aber du und ich, Gott hat uns die Verantwortung gegeben, wie wir mit dieser Gabe umgehen. Dein Maßstab in Kanaan wird niemals sein, oder Gott wird dich niemals nach dem beurteilen, wie du etwas tust, was ein anderer tut, sondern nach dem, wie du mit dem umgehst, was er dir gegeben hat. Hey, es ist so wichtig, dass wir Originale werden und erkennen, dass wir Originale sind. Und doch gab es im Volk Israel Stämme, die das nicht sahen, die ihren Besitz nicht in Anspruch nahmen. Hey, sie folgten durch den Jordan. Sie erlebten siegreiche Erfolge mit Gott, aber irgendwann blieben sie stehen. Sie haben so gut angefangen, haben so gute Erfahrungen gemacht, aber irgendwann gingen sie nicht weiter. Disziplin ist das, woran die meisten Menschen immer wieder scheitern. An etwas dran zu bleiben, egal wie es sich gerade anfühlt oder egal wie die Situation gerade ist. Einfach aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin. Wir wissen alle, dass es so viele Gründe gibt, nicht dran zu bleiben. Wir alle kennen diese Corona-Durchstrecke, wo vieles so anstrengend und zäh ist, kräftezehrend. Hey, Probleme und Herausforderungen, die uns überhäufen. Und wir lesen selbst im Buch Josua, dass auch dort nicht alles so lief, wie das Volk Israel sich das vorgestellt haben. Hey, und das macht müde. Und das raubt Hoffnung. Selbst ein Mann wie Timotheus, den Paulus gesalbt hat, den er eingesetzt hat in Ephesus, lesen wir an einer Stelle, der war so niedergeschlagen durch diese Herausforderung, diese Gemeinde zu leiten. Und Paulus musste ihn aufbauen. Er sagte zu ihm, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat. Vielleicht geht es dir genauso wie diese Stämme in Israel. Du bist gut gestartet, du hast Gott erlebt als einen lebendigen Gott. Du hattest starke Momente und hast richtig gute Erfahrungen mit Gott gemacht, aber irgendwann bist du stehen geblieben. Du erlebst vielleicht noch Gottes Versorgung und seine Nähe, aber wenn es um deine Berufung geht, scheinst du davon weit entfernt. Dann möchte ich dir noch jemanden vorstellen. Eine Person, die all deine Durchstrecken 100% nachvollziehen kann. Aber wir lesen eine Sache von ihm, nämlich in ihm war ein anderer Geist. Der hat all das durchgemacht, was du auch durchmachst. Aber die Bibel schreibt von ihm, in ihm war ein anderer Geist. Und wer war diese Person? Es war Kaleb. Kaleb, der zweite treue Diener Moses, der mit den 12 Kundschaftern ausgesendet wurde und nur er und Josua glaubten, dass Gott ihnen das Land gab. Und als er als Kundschafter zurückgegangen war, hat Mose in ihm das gesehen, was Gott in ihm sah. Und er hatte schon damals, als sie noch Kundschafter waren, hatte er Kaleb das Land Hebron versprochen. Und was passierte? Er war treu, er war hoffnungsvoll, aber er musste mit den anderen 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Er hatte das nicht verdient. Und wenn einer verbittert und voll Hass gewesen sein dürfte sozusagen, dann wäre das Kaleb. Aber wir lesen etwas Erstaunliches von ihm. Es ist die Stelle, als Josua das Land verteilt und Kaleb tritt nun vor Josua. Und ab Vers 10 lesen wir: Ich bin 65 Jahre alt und ich bin noch genauso stark wie damals, als Mose mich ausschickte und kann noch ebenso gut in den Krieg ziehen. Darum, ist nicht mein Handy, ne? Darum gib mir nun als meinen Anteil das Bergland, von dem der Herr gesprochen hat. Du weißt noch von damals, dass dort die Anakita in großen, stark befestigten Städten wohnen. Vielleicht steht der Herr mir bei, sodass ich sie vertreiben kann. Er hat es mir ja zugesagt. Josua segnete Kaleb und gab ihm die Stadt Hebron als Erbbesitz. 85 Jahre alt, 40 Jahre Wüste hinter sich, schwere Kämpfe hinter sich gehabt. Woher hatte dieser Mann diese Energie und Leidenschaft? Er hätte jetzt am Ende sagen können: Herr, jetzt habe ich mir ein Plätzchen verdient, wo ich zur Ruhe komme. Aber er war voll Tatendrang, diese Berufung, die er vor 45 Jahren für dieses Land hatte, in Anspruch zu nehmen und seinen Platz einzunehmen. Wenn wir diesen ganzen Abschnitt lesen, der ist ein bisschen länger, wo Kaleb spricht, dann entdecken wir eine Sache, wovon er spricht, und das ist sein Gott. Mein Herr, mein Herr, mein Herr. Alle Kundschafter, die ausgesendet wurden, die sahen das große, reiche Land. Und alle Kundschafter sahen auch die gleichen Herausforderungen, die Riesen und die großen Mauern. Aber nur Josua und Kaleb sahen in all dem auch Gott. Und das aus einem einzigen Grund, weil seine Gedanken um Gott kreisten. Seine Gedanken kreisten um Gott und das hielt ihn frisch. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Gedanken sind wie eine Frucht. Schneide mal eine Frucht durch und lege die eine Hälfte in Wasser und die andere in Batteriesäure. Welche würdest du davon essen? Die Batteriesäure zerfrisst den Apfel, aber das Wasser reinigt den Apfel. Ich weiß, es fordert so viel Disziplin, in all den Problemen, in all den Herausforderungen, die wir erleben, Gott zu suchen, aber Kaleb zeigt uns, dass es es wert ist. Hey, sind deine Probleme einmal besser geworden, indem du sie groß gemacht hast, indem du Unmengen darüber gegrübelt hast? Oder sind deine Probleme noch schlechter geworden oder deine Gedanken schlechter geworden, als du in all deinen Problemen Gott gesucht hast und ihn groß gemacht hast? Kaleb hatte so viel Grund zu fluchen, so viel Grund, Gott anzuklagen und zu sagen: Hey Gott, ich habe das nicht verdient. Aber selbst in der Wüste blieb er dran, weil Gott es ihm versprochen hat. Seine Gedanken blieben auch in der Wüste immer auf Gott gerichtet, weil Gott ihm ein Ziel gab. Gott gab ihm ein Ziel vor Augen, das eine besondere Bedeutung hatte, und das war der Ort Hebron. Hebron war nämlich ein heiliger Ort. Hebron war der Ort, an dem Abraham, Sarah, Isaac, Rebekka und auch Jakob vergraben wurden. Das war der Ort, an dem Abraham unter den Eichen schlief. Das war der Ort, an dem Engel über den Boden gegangen sind. Das war das große Ziel, was Kaleb vor Augen hatte. Es ging nicht um ihn, sondern etwas von großer Bedeutung. Seine Gedanken waren auf dieses heilige Ziel gerichtet und so konnte er trotz dieser ganzen Umstände, die wir auch erleben, eine große Berufung leben. Wenn wir ein kleines Ziel vor Augen haben, dann haben Probleme immer die Möglichkeit, sich groß in unserem Leben zu machen. Wenn wir aber ein großes Ziel haben, dann haben Probleme nicht die Möglichkeit, sich in uns groß zu machen. Hast du ein heiliges Ziel wie Kaleb? Hast du ein Ziel, das größer ist als du selbst, etwas, was wirklich für dich von Bedeutung ist? Hast du einen Glauben, der auch unter all diesen Umständen es wert ist, erhalten zu bleiben? Ein Auftrag, für den es sich lohnt zu leben? Wenn deine Antwort Nein ist oder ich weiß es nicht, dann fang an, Gott um ein Hebron zu bitten. Wir kommen in Kanaan nur voran, wenn wir dienen. Wir kommen in Kanaan nicht voran, wenn wir fordern. Wenn wir sagen, ich brauche noch das und das und das und das. Nein, Gott hat uns ein Ziel gegeben. Gott möchte uns ein Hebron geben. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wo hast du in deinem Leben aufgehört, deine Gedanken mit Gott zu reichern? Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Fang wieder an, deine Gedanken um Gott zu kreisen und ihn in das Zentrum zu stellen. Wo bist du stehen geblieben? Wo hast du aufgehört, vorwärts zu gehen? Ich möchte dich ermutigen, lass dir von Gott ein neues Ziel geben. Hey, stell dir vor, mit 85 Jahren noch so voller Tatendrang zu sein wie Kaleb. Die gleiche Energie zu haben wie am Anfang. Nicht müde zu werden, sondern zu wissen, Gott wird mich ans Ziel bringen. Ich kann dir einen Grund heute Morgen nennen, warum du so sein kannst wie Kaleb. Weil in dir derselbe Geist ist, wie auch in Kaleb. Und uns lebt Gottes Geist, der uns immer wieder die Möglichkeit schafft, nicht auf uns zu schauen, sondern auf Gott zu schauen. All die Fehlschläge, die wir so fabrizieren, nicht zu unserer Identität zu machen, sondern zu wissen, Gott, du bist größer. Gott, du lebst in mir. Hey, ein Leben mit Gott ist ein Geschenk. Aber es liegt in unserer Verantwortung, dieses Land auch in Besitz zu nehmen. Und das aus einem einzigen Grund. Gott hat es dir versprochen. Dieses Buch Josua wollte uns daran erinnern. Hey, Gott hat noch so viel mit deinem Leben vor. Also verschwende es nicht, sondern stell dich auf die Verheißungen Gottes und nimm das Land in Besitz, was Gott nur dir alleine individuell und einzigartig gegeben hat. Und du wirst aufblühen. Du wirst diese Energie erleben, die Kaleb in seinem Leben erlebt hat. 85 Jahre, aber nicht ein bisschen älter und müder geworden, weil er den Geist Gottes hatte. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, weil es uns ermutigen soll, uns einen Ausblick geben soll, was mit unserem Leben möglich ist. Ich danke dir, dass du bereit warst, alles für uns zu geben und am Kreuz für uns gestorben bist, weil du wolltest, dass unser Leben das Leben ist, wofür du es ursprünglich gemacht hast, nämlich aus dir zu leben, in deiner Gegenwart zu leben und eine Bestimmung zu haben in dieser Welt. Und du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht, vielleicht gebeutelt von all den Herausforderungen und Problemen, müde von all den Enttäuschungen, die sie erlebt haben. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du in dieses Ziel, was du auch Kaleb gabst, ganz neu wieder ihn aufwecken lässt. Ein heiliges Ziel schenkst, das sie antreibt, auf dich zu schauen und dir nachzufolgen. Ich danke dir, Herr, dass du uns ans Ziel bringen möchtest und dass wir nur vertrauen müssen und dir nachfolgen müssen. Jesus, ich segne jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass Kanaan für uns Realität wird. Ein Ort, wo du regierst. Ein Ort, wo wir Berufung leben. Und wir in dieser Welt zeigen, Jesus, dass du lebst, dass du real bist, dass du Menschen liebst und dass das ein Leben mit dir das Beste ist, was möglich ist. Amen.